Sehr geehrte Vorsitzende, nachdem ja das letzte Mal der junge Maberger die Gelegenheit hatte, hier vorzutragen zu dürfen, ist es mir eine Ehre, dass ich in meinem Alter noch so eine Chance bekomme, über eines meiner Lieblingsthemen, das hormonrefraktäre Prostatakarzinom, zu sprechen. Wie Sie ja alle wissen, ist seit 2004, seit den zwei großen randomisierten Phase-3-Studien Docetaxel die Standardtherapie beim hormonrefraktären Prostatakarzinom, auch ein Update beim diesjährigen ASCO präsentiert, konnte zeigen, dass die Überlebenszeit signifikant verlängert werden kann und sogar jetzt, sogar unter Anführungszeichen, auf 3 Monate im Vergleich zu Mitoxantron länger ist. Was machen wir aber mit Patienten, die nicht mehr auf eine Docetaxel-Therapie ansprechen? Was machen wir beim sogenannten Docetaxel-resistenten Prostatakarzinom? Wir haben keine klare klinische Definition oder Klassifikation. Wir wissen nicht, ob es eine biologische Grundlage für die primäre Docetaxel bzw. die sekundäre Docetaxel-Resistenz gibt und ob man das klinisch verwerten kann. Wir wissen nicht viel über den molekularen Resistenzmechanismus. Wir wissen auch nicht unbedingt alles, was den Wirkungsmechanismus von Docetaxel betrifft. Zur Klinik, die ein Docetaxel-resistentes Prostatakarzinom ausmacht. Man würde meinen, dass PSA hier ein guter Ansprechpartner ist. Viele Studien haben gezeigt, dass es das nicht ist oder dass es kein absolutes Surrogat für das Ansprechen auf Docetaxel ist und somit auch die Resistenz schwerlich beurteilt werden kann. Hier ein Beispiel eines Patienten mit einem typischen PSA-Flare-up, wo man schon früher die Therapie abbrechen würde und der erst nach 4 Zyklen ein entsprechendes Ansprechen zeigt. Dass PSA kein geeignet oder kein absolutes Surrogat für das Survival und für das Ansprechen nach Docetaxel ist, konnte auch Armstrong zeigen. Er fand heraus, dass ein PSA-Abfall von 30% bereits genügt, um mit dem signifikanten Überleben zu korrelieren. Aber bei einem Drittel der Patienten ist ein PSA-Abfall nicht mit einem signifikanten Überleben gekoppelt. Man muss also die Patienten, die man einer Second-Line-Therapie nach Docetaxel zuführen will, absolut stratifizieren, da die Lebenserwartung sehr eingeschränkt ist. Wie Sie aber an dieser Grafik sehen, gibt es eine Gruppe von Patienten, die bei Hormonrefraktarität eine Lebenserwartung im Mittel von 89 Monaten hat. Und das wäre natürlich eine Patientengruppe, die auch für Second-Line-Therapien in Frage kommt. Was macht Docetaxel? Docetaxel wirkt vor allem über die Apoptose, aber das ist nur ein Mechanismus, über die anderen Mechanismen wissen wir nicht besonders viel Bescheid. Was das Monitoring der Therapie mit Docetaxel betrifft, wünschen wir uns natürlich einen Marker, der auch das misst, was Docetaxel macht, nämlich die Apoptose. Wir konnten in 2 Studien zeigen, dass tatsächlich die Apoptosebestimmung im Serum von Prostatakarzinompatienten mit dem Ansprechen auf das Docetaxel korreliert. Und man sieht am linken Graph, dass Docetaxel zu einer signifikant höheren Anstieg des M30, des apoptosespezifischen Markers, führt, viel höher als zum Beispiel Vinorelbine. Über die Mechanismen der Resistenz auf Taxotere wissen wir auch sehr wenig Bescheid. Wahrscheinlich spielt PCL2 eine Rolle, aber auch, wie Sie hier sehen, verschiedene andere Strukturen, gegen die es ja schon die ersten Ansätze von Biologika gibt. Ich nenne hier nur Oplimersen, das mit PCL2 in Zusammenhang steht. Was sollte eine Second-Line-Therapie beim docetaxel-refraktären Prostatakarzinom können, beziehungsweise haben wir wirksame Substanzen? Die Frage ist, ob wir Second-Line-Therapien kombinieren, ebenfalls mit dem Angriffspunkt Spindelapparat, ob wir die Sequenz der Therapien ändern sollen und ob Docetaxel als eine Reduktionstherapie wichtig sein kann. Wir konnten in einer vorangegangenen Studie zeigen, dass sowohl Vinorelbine als auch Docetaxel als First-Line-Therapie sehr wohl zu einem deutlichen PSA-Ansprechen führt, das sich primär kaum unterscheidet mit 61 und 67%. dass sich das aber nicht in derselben Apoptose-Induktion widerspiegelt. Das heißt, dass die Apoptose nach Docetaxol wesentlich höher ist als nach Vinorelbine, was eben für das unspezifische Verhalten von PSA bei sehr vielen Patienten spricht. Kollege Kreiner konnte dann in einer Studie, an der auch sehr viele Urologen teilgenommen haben, zeigen, dass nach First-Line Docetaxel ein PSA-Ansprechrate von 63% zu sehen war im Vergleich zu Vinorelbine mit 11%. Wenn man aber dann switcht jeweils auf Vinorelbine und Docetaxel, dann sieht man, dass Vinorelbine als Second-Line erstaunlicherweise noch eine 36%ige PSA-Ansprechrate zeigt, was zumindest Vinorelbine als Second-Line-Therapie nach Docetaxel nicht ganz vom Tisch wischt. Wenn man sich die Taxane und Mitoxantron in der Sequenz der Therapie anschaut, dann zeigt sich, dass die Taxane signifikant höhere PSA-Ansprechraten zeigen als Mitoxantron. Und zwar sowohl, wenn man Taxan als First- als auch als Second-Line-Therapie verwendet. Dass aber ganz egal, unabhängig davon, ob Mitoxantron und Taxane als Erst- oder Zweittherapie gegeben werden, das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben gleich ist. Das heißt, es gibt keinen Unterschied, ob man Docetaxel als First- oder als Second-Line-Therapie verwendet. Die Frage der Reinduktion kann zumindest insofern beantwortet werden, dass Patienten, die auf Docetaxel resistent werden, durch Kombinationstherapien durchaus noch PSA-Ansprechraten zeigen können, wie hier zum Beispiel mit High-Dose-Calcitriol mit einem PSA-Abfall in 31% der Fälle. Aber hier fehlen natürlich vergleichende prospektive Studien. Das Medikament, das sicherlich derzeit hinsichtlich der Möglichkeiten in der Second-Line-Behandlung an erster Stelle steht, ist das Satraplatin, ein neues platinhältiges Zytostatikum mit einem akzeptablen Risikoprofil, keiner Kreuzresistenz mit Taxanen, zumindest in vitro, und mit einem signifikant verlängerten progressionsfreien Überleben beim chemotherapienaiven Prostatakarzinom, wie aus einer kleinen IATC-Studie zu erfahren war. Die große Satraplatin-Studie, die SPARTS-Studie, verglich nun Patienten, die bereits eine Chemotherapie hatten, zumindest zwei Zyklen, Satraplatin versus Placebo. Insgesamt wurden 950 Patienten eingeschleust, wobei interessanterweise für die Progressionskriterien, zwar die RECIST-Kriterien für Weichteilmetastasen bzw. die Knochenläsionen in die Aktivitätsanreicherung im Knochenscan verwendet wurden, aber nicht das PSA. Das heißt, PSA war kein Progressionskriterium und das schließt natürlich den Daten, die wir auch seit langem gewonnen haben, an, dass PSA eben für diese Therapien kein idealer Marker ist. Diese Studie, diese SPARTS-Studie, konnte tatsächlich zeigen, dass Satraplatin mit Prednisolon gegenüber Placebo und Prednisolon eine 33%ige Reduktion im Progressionsrisiko zeigte. Allerdings, und das muss man dazu sagen, hat man Satraplatin eben nur mit Prednisolon verglichen und nicht, wie wir es gerne gehabt hätten, mit zum Beispiel Mitoxantron. Das heißt, diesbezüglich wird sicherlich noch eine nachfolgende Studie erforderlich sein. Interessant aber insbesondere im Second-Line-Setting ist, dass auch die Progression, was Schmerzen betrifft, durch Satraplatin signifikant hin angehalten werden kann. Zusammenfassend haben wir also eine 33%ige Reduktion des Progressionsrisikos, eine 36%ige Reduktion des Schmerzprogressionsrisikos, eine signifikante Verbesserung auch im Tumor- und PSA-Ansprechen und auch eine gute Toleranz bei älteren Patienten mit allen den Dingen, die man in diesem Patientensetting beachten muss. Interessant sind Studien, die Carey im International Journal of Cancer vor kurzem publiziert haben, die zeigten, dass ein synthetisches Androgen, androgenresponsive Elemente stimuliert und damit ein Karzinomwachstum stimuliert. Wenn man diese durch Inhibition des MEK und ERK Signalpathways inhibiert, und erstaunlicherweise geht das auch mit Casodex in der Zellkultur, kann man diese Stimulation dieser Elemente hemmen. Das heißt, es liegt nahe, Medikamente, die diesen MEK-ERK-Way inhibieren, wie zum Beispiel das Sorafenib, das Sie ja alle aus den Studien mit dem Nierenzellkarzinom kennen. Wenn man also mit Sorafenib in dieser Situation einsteigen würde, dann hätten wir zumindest, was unsere In-vitro-Daten zeigen, die Chance, diesen Signalweg zu hemmen und damit das Wachstum zu inhibieren. Tatsächlich ist es der Austrian Prostate Study Group, man muss immer einen guten Namen haben, das ist die AOSBG-Gruppe, an der der urologische, onkologische Arbeitskreis die Feder führt, konnten wir eine randomisierte Phase-2-Studie beim Docetaxel-refraktären Prostatakarzinom initiieren. Die Patienten bekommen Sorafenib 400 Milligramm zweimal täglich im Vergleich zu Placebo, wobei auch ein Crossover geplant ist, wobei das primäre Ziel die Stabilisierungsrate nach 12 Monaten ist, sekundäres Ziel das Rezistansprechen, das progressionsfreie Intervall, Lebensqualität, Biomarker und Gewebeeffekt. Eine sehr interessante Studie und ich lade Sie herzlich dazu ein, an dieser Studie teilzunehmen. Das Interessante an dieser Studie ist auch, dass wir nicht nur klinische Daten sammeln werden, sondern auch durch Biopsien vor und nach Therapie die Stoffwechselwege, die dieses Medikament hemmt, auch in situ mit automatisierter Gewebeanalyse anzuschauen und Schlüsse dann für die Klinik zu ziehen. Damit sind wir auch schon auch beim Ausblick, was Second-Line-Therapien betrifft. Durch die Modulation der Taxanresistenz, zum Beispiel durch die Tyrosinkinase-Inhibitoren, könnte man auch in diesem Patientensetting einen therapeutischen Effekt erzielen. Neue Chemotherapeutika sind im Anmarsch, nicht nur Satraplatin, auch andere neue platinhältige Chemotherapeutika, die einen Response zeigen könnten. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren Standard werden. Man muss sich das Gewebe durch Biopsien vor- und nach Therapien anschauen, um die Tumor-Stroma-Interaktionen nachverfolgen zu können und daraus dann neuerliche Therapien entwickeln zu können. Danke. Applaus